ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Dass der US-Präsident im deutschen Karneval als Dickhäuter verspottet wird, hat vielleicht was mit der Abwesenheit von Feingefühl zu tun, sicherlich aber auch mit seinem vielbeschworenen Elefantengedächtnis. Wen er einmal als Feind ausgemacht hat, der bleibt es. Und so holt Donald Trump auf einem Treffen der Konservativen einmal mehr zu einem Rundumschlag aus gegen alle, die er gegen sich wähnt, und er wird dafür bejubelt, übrigens von denen, die Trump noch vor kurzem nicht mal eingeladen haben. Aber jetzt lieben sie die Macht und die Stärke ihres ersten Elefanten, der ist ja auch das Wappentier der Republikaner, und sie feiern, dass Trump nationale Töne posaunt gegen Demokraten, gegen Illegale und vor allem gegen die verhasste Presse, die dies heute in Washington am eigenen Leib zu spüren bekam. Ina Ruck.
Überraschung heute am Weißen Haus. Als die Reporter zum täglichen Pressebriefing des Sprechers von Präsident Trump wollten, stellten viele von ihnen fest, sie waren nicht erwünscht. Nur eine handverlesene Gruppe wurde eingelassen. CNN war das eine Eilmeldung wert und einen deutlichen Kommentar. Das Weiße Haus unternimmt offenbar Strafaktionen gegen Medien. Der Sprecher des Präsidenten hat heute im Haus des Volkes, und damit meine ich das Weiße Haus, mehrere Reporter, auch CNN, vom Briefing ausgeschlossen. Eine ungeheure Abweichung vom Protokoll. Vor den Toren der Stadt fand heute das Jahrestreffen konservativer Aktivisten statt. Lange hatten sie sich eher in der Defensive gesehen. Doch diesmal herrscht so etwas wie Siegerstimmung. Sie sind am Ziel. Die Republikaner kontrollieren Parlament und Regierung. Die sogenannten Mainstream-Medien mag man hier nicht besonders, aber die ultrarechte Website Breitbart hat in diesem Jahr hier einen Stand. Ihr früherer Chef Stephen Bannon sitzt jetzt als Trumps Berater im Weißen Haus. Gestern gab Bannon hier einen seiner raren öffentlichen Auftritte und schwor das Publikum ein auf einen langen Kampf gegen die Medien. Wenn ihr glaubt, sie gäben uns unser Land kampflos zurück, dann täuscht ihr euch. Jeder Tag wird ein Kampf sein. Und ich bin stolz auf Donald Trump. Er gibt nicht nach, obwohl all diese Leute zu ihm kommen und ihm sagen, er solle Moderator werden. Bannon kündigte einen Rückbau des Staates an und eine neue politische Ordnung. Auch Präsident Trump hatte die Medien erst kürzlich Feinde des Volks genannt. Trump trat heute auf der Konferenz auf und ließ sich feiern als Präsident der konservativen Bewegung. Die Republikaner, sagte er dann, seien von nun an auch die Partei der amerikanischen Arbeiter. Amerikas Journalisten überlegen derweil, wie sie sich in Zukunft verhalten sollen, nicht nur wegen des Zugangs zu Informationen. Wir müssen jetzt so oft Faktenchecks bei der eigenen Regierung machen, man kann es kaum glauben. Wenn deine eigene Regierung dir falsche Informationen gibt, das ist doch nicht das, wofür Amerika steht. Reporter der Nachrichtenagentur AP und des Time Magazine waren heute zum Pressebriefing zugelassen. Sie blieben aus Solidarität mit den ausgeschlossenen Kollegen lieber fern.
Ina Ruck in Washington, was war das heute genau im Weißen Haus? War das ein einmaliger Versuch, die unliebsamen Berichterstatter einzuschüchtern, oder müssen die sich jetzt auf so einen Umgang dauerhaft einstellen?
Das wissen wir noch nicht so genau. Ich glaube, das war so eine Art Machtprobe. Donald Trump hatte ja gesagt, die Medien seien eine Art Feind des Volkes und die seien außer Kontrolle. Er hatte Maßnahmen angekündigt. Möglicherweise war das so ein Testballon. Aber diese Machtprobe könnte auch nach hinten losgehen. Denn Regierungen brauchen Presse, brauchen Journalisten. Sie müssen ja auch ihre Informationen irgendwie unters Volk bringen. Und wenn Journalisten Informationen nicht aus erster Hand bekommen, dann wenden sie sich an die, die vielleicht auch reden, also Leaks an Quellen. Hier im Weißen Haus und drumherum gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die nur zu gerne erzählen. Das haben wir ja schon erlebt. Es gibt Leaks im offenbar in den Geheimdiensten sogar. Und das kann ja nun auch nicht im Sinn des Weißen Hauses sein, dass die Journalisten ihre Informationen nicht aus erster Hand bekommen, sondern dass sie danach suchen müssen. Also ich denke, das war noch nicht das letzte Wort. Wir werden, glaube ich, doch wieder regelmäßige White House Briefings hier erleben. Aber wie genau es weitergeht, das sehen wir dann morgen, wenn oder Montag, wenn das nächste Briefing stattfinden wird. Ich bin gespannt.
Ina Ruck, danke aus Washington. Von Trump hatte sie sich Rückenwind für die eigene Partei erhofft, doch im Moment verliert die AfD an Zustimmung. Und weil man das nicht dem amerikanischen Präsidenten anlasten kann, suchen die AfDler die Schuldigen in der eigenen Partei. Den Machtkampf an der Spitze gibt es schon lange. Frauke Petry will ganz allein sagen, wo es lang geht. Doch im Streit darum, wie weit rechts die Partei stehen soll, scheint ihr die Führung langsam zu entgleiten. Nach Recherchen von WDR und NDR haben Petrys Gegenspieler der Vorsitzenden jetzt offen den Krieg erklärt. Katja Riedl, Sebastian Pittelko und Anja Brücker berichten.
Die Basis muckt auf. Einen Mitgliederentscheid fordert diese E-Mail. Das Ziel, die Neuwahl des AfD-Vorstandes. Die Initiatoren des Aufrufs halten den Zeitpunkt offenbar für günstig, um Parteichefin Frauke Petry zu stürzen.
Die Partei hat ihre einzelnen Flügel nicht mehr im Griff und sie hat auch den Streit nicht mehr im Griff. Er droht zu eskalieren.
Seit gegen den Thüringer Landeschef Björn Höcke ein Parteiausschlussverfahren läuft, stehen sich die zwei Lager innerhalb der AfD feindlicher denn je gegenüber. Da sind die Rechtsnationalen um Höcke und Alexander Gauland und die eher machtorientierten rund um Frauke Petry, die je nach Bedarf rechte Positionen bedienen. Die Parteichefin polarisiert, tritt nicht als einende Kraft auf, sagen ihre Kritiker. Je länger sich der Machtkampf hinzieht, umso mehr verliert die AfD in Umfragen.
Das angestrebte Ausschussverfahren wird sich monatelang wohl bis zur Bundestagswahl oder vielleicht noch darüber hinaus hinziehen. Und das ist keine gute Voraussetzung, um in den Wahlkampf zu gehen.
Das tiefe Zerwürfnis zeigt ein aktueller E-Mail-Wechsel zwischen Alexander Gauland und einem Vertreter des Petry-Lagers, der WDR und NDR vorliegt. Betreff Gretchenfrage und Tacheles. Das Münchner Bundesvorstandsmitglied Dirk Driesang greift Gauland persönlich an. Er wirft dem ehemaligen CDU-Spitzenmann vor, die AfD zu immer extremeren Positionen zu führen. Driesang über Gauland? An einer Volkspartei AfD hat er zumindest aktuell kein Interesse, im Gegenteil. Herr Gauland instrumentalisiert die AfD für einen privaten Rache- oder Glaubenskrieg an seiner CDU. Unter dem Dach der AfD gäbe es zwei Parteien, die nicht nebeneinander bestehen könnten. Gauland kontert, wenn das Petry-Lager damit nicht aufhöre, werden sie einen Sturm der Spaltung ernten, statt eines linden Lüftchens innerparteilicher Kritik. Wenn sie so weitermachen, ist der Bundestag für uns in weiter Ferne. Bedroht der Machtkampf den Einzug der AfD in den Bundestag? Ein Sprecher der Partei wollte das nicht kommentieren. Klar ist, die Parteibasis begehrt immer stärker auf.
Kann es sein, dass in ein und demselben Konzern ein Mitarbeiter so viel mehr leistet, dass er das 57-fache des durchschnittlichen Mitarbeiters verdient? Die Vorstände der DAX-Unternehmen bekommen jedenfalls so viel mehr. Und bei VW verwundert es besonders. Denn obwohl der Konzern nach dem Abgasskandal wie ein Käfer auf dem Rücken lag, wurde gerade erst einem Vorstandsmitglied für sehr kurze Zeit sehr viel Geld gezahlt. Jetzt will man daraus gelernt haben. Aber ist die nun erkorene Obergrenze von 10 Millionen pro Jahr tatsächlich Ausdruck neuer Bescheidenheit? Christina Harland.
Aufräumen mit dem Bild vom gierigen Manager. Dafür sind die Aufseher des VW-Konzerns heute nach Wolfsburg gereist. Exorbitante Managergehälter, deftige Boni selbst in Krisenzeiten, das brachte den erfolgsverwöhnten Konzern in Erklärungsnöte. Auch heute Morgen vorm Werkstor nur Kopfschütteln.
Wenn Managerboni da sind, die sollen mehr kriegen wie wir, habe ich nichts dagegen. Aber nicht in der Höhe.
Man weiß nicht, wie die Manager sind, wenn es nicht die Boni gibt. Dann werden halt die woanders hingehen. Das Fakt ist so, die gehen dahin, wo es Geld ist. Und andererseits, ja, wir kriegen nicht so viel Geld, also bin ich da zweigeteilt.
Er ist einfach ungerecht. Ich habe gerade in den Nachrichten gehört, dass Winterkorn es zu Spitzenzeiten auf 17 Millionen bekommen hat. Und jetzt 3.100 täglich, das ist das, was ich im Monat verdiene, wenn ich Glück habe.
So viel wie Ex-VW-Chef Martin Winterkorn mit 17,5 Millionen hat in Deutschland tatsächlich bislang noch keiner kassiert. Doch was das Fass nach dem Dieselskandal zum Überlaufen brachte, war der vergoldete Abschied von Christine Hohmann-Dennhardt. Nach nur einem Jahr als VW-Vorstand für Integrität und Recht erhielt sie 12 Millionen Euro. Mit der Reform von heute sollen die VW-Manager künftig deutlich weniger verdienen. So soll der Chef des Vorstands höchstens 10 Millionen Euro pro Jahr bekommen, die anderen Vorstände 5,5 Millionen. Damit sinken die maximal möglichen Bezüge um 40%.
Meine Vorstandskollegen und ich, wir sind überzeugt, dass damit eine neue Systematik definiert wurde, die die richtigen Zeichen zur richtigen Zeit setzt.
Die Initiative für die Deckelung soll vom Land Niedersachsen und dem Arbeitnehmerlager stammen, die gemeinsam im Aufsichtsrat die Mehrheit haben. In der Vergangenheit allerdings hatten sie die hohen Managerbezüge durchaus mitgetragen. Für Wirtschaftsethiker Ulrich Thielemann ist die Abkehr von Boni ohne Maß der richtige Weg.
Ich glaube, insgesamt trete eine Mäßigung ein und auch diese Diskrepanz zwischen der Vergütung des Topmanagements und der übrigen Beschäftigten würde abnehmen.
Für 2016 meldete das Unternehmen übrigens mit 5,1 Milliarden Euro unterm Strich schon wieder einen Rekordgewinn, trotz der Strafzahlungen wegen Dieselgate. Jetzt müssen die aktuellen Vorstände schriftlich einer Vertragsänderung zustimmen, damit die neue Bescheidenheit trotz der Gewinne auch schon bei ihnen einziehen kann.
Die SPD bleibt mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz im Aufwind. Die Nachricht mit Jens Riva.
Die Sozialdemokraten liegen nach dem ARD-Deutschland-Trend von Infratest DIMAP erstmals seit Oktober 2006 vor der Union. Würde am Sonntag gewählt, käme die SPD demnach auf 32%, CDU und CSU auf 31%. Seit der Nominierung von Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten vor einem Monat konnte die Partei deutlich zulegen. Mehr als 150 Bundestagsabgeordnete haben in einem Schreiben an den türkischen Botschafter in Berlin die Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten Yücel gefordert. Der Weltkorrespondent befindet sich seit 10 Tagen in türkischem Polizeigewahrsam. Ihm wird unter anderem Terrorpropaganda und Datenmissbrauch vorgeworfen. Im Bundeskanzleramt haben Vertreter dreier Organisationen eine Petition für Meinungsfreiheit in der Türkei abgegeben. Seit September 2016 haben 111.047 Menschen unterschrieben. Reporter ohne Grenzen, der Börsenverein und das PEN-Zentrum stehen hinter der Online-Petition Free Words Turkey. Sie fordern von der Bundesregierung, sich konsequent für die Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei einzusetzen. Die französische Justiz weitet ihre Ermittlungen gegen den konservativen Präsidentschaftskandidaten Fillon aus. Nun beschäftigen sich auch drei Ermittlungsrichter mit dem Fall. Die Behörden werfen Fillon vor, öffentliche Gelder veruntreut zu haben. Er soll seine Frau und zwei seiner Kinder zum Schein im Parlament beschäftigt haben. Trotz der Ermittlungen gegen ihn hält Fillon an der Präsidentschaftskandidatur fest. Nach dem mysteriösen Tod eines Mitglieds der nordkoreanischen Herrscherfamilie in Malaysia sind die Behörden mit ihren Ermittlungen vorangekommen. Danach wurde Kim Jong-nam, der Halbbruder des Machthabers Kim Jong-un, auf dem Flughafen in Kuala Lumpur mit einem starken Nervengift getötet. Er hatte das Regime in Pyongyang kritisiert und lebte im Exil. Malaysia vermutet den nordkoreanischen Geheimdienst hinter dem Attentat. Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg einen Rückschlag erlitten. Das Team von Trainer Ismail verlor am Abend gegen Werder Bremen mit 1:2. Die Treffer für Werder erzielte Gnabry, für Wolfsburg traf Majoral. Durch den Auswärtssieg verlässt Bremen zumindest vorübergehend den Relegationsplatz und ist nun punktgleich mit Wolfsburg. Carina Vogt gewinnt das Skispringen bei der nordischen Ski-WM in Lahti. Sie setzte sich an der Normalschanze gegen ihre Konkurrentinnen durch und gewann die Goldmedaille. Gleich 3 Medaillen gab es für die deutschen Kombinierer. Gold ging an Johannes Ritzek, Silber an Erik Frenzel. Björn Kircheisen sicherte sich die Bronzemedaille.
Kommen wir nun zum Schluss zu einer Nord-Süd-Kombination. Denn Sven Plöger, das Wetter teilt das Land morgen wieder in Gut und Böse, stimmt's?
Ja, Karin, ob man so weit gehen kann und gleich Gut und Böse sagen kann, weiß ich nicht. Aber im Süden wird es ziemlich sonnig werden und viele werden sich mutmaßlich darüber freuen. Im Norden ziehen wieder neue Wolken auf und es wird später regnen. Naja, vielleicht freut sich die Natur drüber, das ist doch auch schon mal was Positives. So, wir gucken als erstes mal hier drauf. Das ist ein Bild, was man heute aufnehmen hat können. In diesem Fall war es Holger Piel bei Gütersloh. Das ist eine klassische, ja, Schauer-Gewitterwolke. Und hier sehen Sie wunderbar die Fallstreifen. Das sind die Schneeflocken, der Graupel, den man wunderschön sehen kann, wie er rapide entschlossen zu Boden gefallen ist. Naja, und danach wird das Wetter gleich wieder schön. Heute das wilde Hin und Her ist morgen vorbei. Für den Süden gilt, dass dieses hoch wirkt. Und für den Norden kommen eben diese Frontensysteme langsam auf und zu. Deswegen Wolken und Regen, die aufziehen. Schon heute Nacht kann man sehen, naja, es ist nicht ganz leicht, weil es ja dunkel ist, aber heute Nacht kann man auf jeden Fall auf dem Satellitenfilm sehen, dass die ersten Wolken dann schon mal reinkommen. Zwischendrin gibt es hier eine Zone sehr freundlichen Wetters im Süden mit Nebel. Richtung Erzgebirge, Zittauer Gebirge am Alpenrand kann es noch letzte Schneeschauer geben. Die Temperaturen in dieser arktischen Luftmasse gehen weit runter auf 0 bis minus 6 Grad. Hier so vom Emsland bis zum Rheinland sind es 1 oder 2 Grad plus, aber auch da kann es am Boden leicht frostig werden. Der morgige Vormittag, die Wolken im Norden kommen langsam in die Mitte voran. Gegen Mittag erste Tropfen in Ostfriesland. Im Osten und Süden ist es schön, abgesehen von den Nebelfeldern im Süden, die sich nachmittags durch die Sonnenkraft jetzt Ende Februar allerdings dann schon auflösen. Im Norden geht das weiter mit dem Regen und ganz im Norden an der dänischen Grenze in Schleswig-Holstein, da mischt sich auch wieder Schnee rein, denn da liegen die Temperaturen gerade mal bei 1 Grad. Sonst sind es meist 5 bis 10 und am Rhein und im Kraichgau, da sind auch mal 12 Grad drin. Ein West- bis Südwestwind kommt dazu mit Stärke 3 bis 5 die nächsten Tage. Am Sonntag mehr Wolken, im Süden noch teilweise freundlich. Montag von Westen neuer Regen, Rosenmontag, und auch auffrischender Wind, der wohl aber unter der Sturmstärke bleibt. Was der Wind also dann macht, Rosenmontag und Fastnachtsdienstag, das verfolgen wir für Sie hier natürlich weiter.
Und verabschieden uns an diesem nun schon schmalzigen Samstag, so heißt es zumindest in einigen Fastnachtsregionen. Vielen Dank, Sven Plöger. Und Ihnen zu Hause wünschen wir eine gute Nacht. Wir sehen uns zu den nächsten Tagesthemen, wenn Sie mögen. Bis dahin.